Hashtag
Beziehungsweise.
Jüdisch.
Christlich.
Ein Dialog. Folge 1.
Anfänge.
Beziehungsweise
Bereshit.
Christian Stäblein mein Name. Ich bin Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. In diesem Jahr 2021 erinnern und feiern wir das Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich freue mich, heute einen Gast hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass du, Gesa Ederberg, Rabbinerin der jüdischen Gemeinde in der Oranienburger Straße, hier bist, aber besser, du stellst dich selber vor.
Ja, lieber Christian, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir kennen uns ja auch schon lange und es ist schön, uns in diesem Rahmen mal wieder zu begegnen. Ja, ich bin seit 2006 Rabbinerin hier an der Oranienburger Straße. Die goldene Kuppel grüßt ja von allen möglichen Richtungen der Stadt. Ganz wichtig ist mir auch mein internationales Engagement. Ich bin zurzeit im Vorstand unseres internationalen Masorti-Rabbinerverbandes und bin Mitgründerin von Masorti Deutschland. Wir haben eine Kita, jetzt eine Schule und machen auch noch ganz viele andere Projekte.
Toll, dass du da bist. Wir kennen uns seit gut 30 Jahren und duzen uns deshalb. Du bist mein erster Gast im neuen Jahr zum Thema Anfang. Aber Neujahr ist ja gar nicht im jüdischen Sinne gerade, oder? Neujahr war im September und ist wieder im September, oder wie ist das?
Naja, lieber Christian, ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Und wenn wir in die Mishnah, das älteste rabbinische Buch, schauen, dann gibt es 4 Anfänge des Jahres. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht, ist, glaube ich, ein gutes Motto für jüdisches Denken insgesamt. 4. Das große Neujahr, Rosh Hashanah, ist tatsächlich im September. Das haben wir schon gefeiert. Jetzt steht demnächst an Tu Bishvat, das Neujahr der Bäume, in 2 Wochen. Und davon abgesehen sind natürlich ganz viele andere Jahresanfänge auch für uns relevant. Also auch der 1. Januar spielt eine Rolle. Schuljahresanfang, Geburtstag, Semesteranfang. Sage ich deshalb, dass wir sehen, wir leben alle in ganz verschiedenen Anfängen.
Da wollte ich einmal fragen, Neujahr im jüdischen Sinne, hat das nicht auch was mit Umkehr, mit Rückkehr zu Gott zu tun?
Auf jeden Fall. Also Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, leitet eine 10-tägige Zeit der Umkehr ein, die dann mit Yom Kippur, dem Versöhnungstag, abschließt. Wir schalten dann noch, und das ist jetzt wieder ähnlich zum Advent, einen kompletten Monat davor. Also der ganze Monat Elul, letzter Monat des Jahres, ist so eine Art Vorbereitung, damit man sein Leben, so gut es geht, in Ordnung bringt, um dann möglichst unbeschwert nach Rosh Hashanah und Yom Kippur hineinzugehen.
Und wünscht sich dann eine gute Unterschrift oder so?
Man wünscht sich zweierlei. Man wünscht sich besonders ein süßes Jahr. Das war in diesem Jahr ganz besonders zu spüren. Also wir haben immer gesagt, ein besonders süßes Jahr. Aha. Ein gutes Jahr, sagt man auch, Shana Tova auf Hebräisch. Dieses Jahr haben wir dann hinzugefügt, Shana Yoter Tova, ein besseres Jahr. Aha. Als das letzte. So richtig hat es noch nicht geklappt. Also wir hoffen da, dass es noch besser wird. Das Gute einschreiben und das gute Siegel, das wünscht man sich dann auch. Das ist die Vorstellung, dass Gott Bücher vor sich liegen hat. Und in die einen schreibt er die Leute, die wunderbar, perfekt und heilige und gerechte sind. In die anderen schreibt er die ganz Schlimmen, die Sünder. Mhm. Und die meisten landen erstmal in so einem Zwischenstapel. Ich stelle mir das immer so wie so ein Zettelberg vor. Mhm. Und dann hat man eben diese Zeit noch, um dafür zu sorgen, dass man im richtigen Buch landet.
Okay, wie hat denn das für dich angefangen, der Glaube oder das Leben in der jüdischen Tradition, das Angesprochensein, das Gerufenwerden, das Berufensein durch Gott? Wolltest du immer Rabbinerin werden? Ja, viele Fragen.
Viele Fragen. Also, das ist so eine Geschichte, finde ich, und das ist vielleicht auch für viele Anfänge typisch, dass man eigentlich erst im Rückblick sagt, ach Mensch, damals hat das schon angefangen. Mhm. Ich glaube, das Verwurzeltsein in einer Beziehung zu Gott, das war für mich eigentlich schon immer klar. Und ein religiöses Zuhause zu haben. Und dann bin ich im Studium, habe ich mich mehr und mehr ins Judentum vertieft und dann gemerkt, dass mir mein Herkunftszuhause, nämlich die evangelische Kirche, dabei weggerutscht ist, sozusagen, abhanden geraten ist. Und um den neuen Anfang, mich neu zu verwurzeln, habe ich dann tatsächlich sehr, sehr lange auch gekämpft, weil ich auch nicht bereit war, dieses Zuhause so schnell aufzugeben. Aber im Rückblick war das ein guter Anfang.
Vielen Dank, dass du das erzählst. Jetzt frage ich noch einmal weiter. Man liest dann, du hast auch Physik studiert, also in die Naturwissenschaften eingetaucht. Wie ist denn da die Beziehung? Geht es von der Naturwissenschaft zum Glauben oder eher umgekehrt?
Das hängt für mich eigentlich beides sehr eng zusammen. Ich sehe da auch gar keinen Widerspruch. Also es ist so ein bisschen, dass ich schon immer mich gefragt habe, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und dann fragt man eben in zwei Richtungen. Man fragt sozusagen auf die spirituelle Ebene, auf die gedankliche, philosophische Ebene und auch ganz konkret. Und ich bin zwar keine Anhängerin zu sagen, wir brauchen eine Theologie, die zur aktuellen Physik passt. So klappt das, glaube ich, nicht. Aber andererseits finde ich schon, dass die moderne Physik uns genau etwas ermöglicht, was ich auch im Judentum ganz, ganz wichtig finde. Und zwar, dass die Dinge eben nicht so greifbar sind. Dass die Dinge in Schwingung sind. Also wenn wir jetzt auf die ganz kleine Ebene gehen, dass die Dinge in Bewegung sind. Und manchmal vielleicht auch, wenn man sich so ein Molekül oder ein Atom anschaut, dann sieht man, wie viel Freiraum, wie viel leerer Raum um die Materie herum eigentlich ist, den wir dann wieder füllen können.
Also da kann ich jetzt sofort folgen. Die Beschäftigung mit moderner Physik und Naturwissenschaft führt einen ja in immer größeres Unwissen und nicht in immer größeres Wissen, aber in ganz viel Bewegung. Im Grunde gibt es ja nach meinem Eindruck gerade in der modernen Physik so einen Grundsatz, im Anfang war Bewegung. Also irgendwie bleibt diese Schwingung immer da und auch das, was uns fest erscheint, ist es letztlich nicht. Ich sage das mit so ein bisschen Respekt davor. Ich komme ja auch aus so einer Familie, wo mein Vater Naturwissenschaftler war, Mathematik, Physiklehrer, meine Mutter die Pfarrerin, also sozusagen auch da starke Traditionen, das irgendwie verbunden haben. Und deswegen auch meine Frage nach diesem Anfang, wie du sagst, es ist ja oft gar nicht leicht und eher erst im Nachhinein zu bestimmen, wie es denn mal angefangen hat. Denn manches war immer schon da. Wenn ich sage, im Anfang war Bewegung, dann ist das erstmal nicht ganz biblisch so zitiert. Denn in der Bibel hören wir eher, im Anfang war das Wort oder, wenn ich auf die hebräische Bibel gucke, im Anfang ist das schöpferische Handeln Gottes durch das Wort. Welche Bedeutung hat für dich die Bibel und gerade auch dieser biblische Anfang?
Also die Bibel ist natürlich der zentrale Text, die Tora, die wir ja im Judentum auch auf Hebräisch lesen, sodass wir am Text selber, der steht erstmal da. Ja, der Text steht, wie er steht, schwarz auf weiß, handgeschrieben auf Pergament. Aber dann, und das fällt mir gerade jetzt mit dem Blick auf die Physik wieder ein, ist da viel Platz drumherum. Nachmanides, ein jüdischer Mystiker und Philosoph, meinte einmal, wir dürfen nicht nur den schwarzen Text auslegen, wir müssen auch den weißen Text verstehen. Und diese einerseits Klarheit, da steht was und das gilt, und dieser Text wird sehr, mit dem gehen wir sehr, sehr respektvoll um. Also die Tora wird ganz besonders angezogen, getragen. Es gibt klare Verhaltensmaßnahmen, wie man Verhaltensregeln, wie man damit umgeht. Und dann gleichzeitig eine riesengroße Freiheit, sie zu verstehen und auf in unser Leben hineinzuholen.
Es gibt in der neueren christlichen Tradition etwas, wo das sehr gerne aufgegriffen wird. Du wirst das kennen, das weiße Feuer wird dann immer zitiert. Das ist der Bibliolog. Also das sehr schöpferische, gemeinschaftliche Auslegen des schwarzen Textes, der dann sozusagen von diesem umgebenden Raum, der noch ganz offen ist, dem weißen Feuer irgendwie durchdrungen wird. Und das ist, meine ich, aber auch im Ursprung eine ganz jüdische Tradition.
Ja, würde ich auch so sagen, weil wir immer schon über Jahrhunderte und Generationen immer wieder fragen, was heißt das für mich heute? Wie verstehe ich das in meine Situation hinein? Und was mir besonders gut gefällt, dass wir durch die, du kennst das Buch ja auch, die sogenannte Rabbinerbibel, wo wir in der Mitte den Text haben und dann haben wir Schichten und Schichten und Schichten von Kommentaren drumherum, sodass ich in Begleitung der früheren Generationen mich dem Text annähere. Was mir besonders wichtig ist natürlich, dass wir da auch mitbedenken müssen immer, dass viele derer, die Texte aufgeschrieben haben, das waren die Männer. Die Frauen haben sie die Geschichten erzählt, wahrscheinlich ihren Kindern beigebracht. Aber der geschriebene Text ist ein männlicher Text und da ist die Freiheit, den weißen Text drumherum mitzuverstehen, besonders wichtig.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Genau. Das heißt aber auch, dass du auch im Alltag sozusagen an solchen Stellen dann fragst, was steht denn an der Stelle geschrieben und wie kann ich das bei diesem oder jenem Lebensproblem, das mir jetzt entgegenkommt oder Zukunftsfrage, wie kann ich das mit dem biblischen Text verbinden? Welche Antwort gibt der mir?
Immer. Also das würde ich, ja. Übrigens, ja. Wenn wir von Anfang sprechen noch einmal, Gott hat das auch gemacht.
Aha.
Die rabbinische Literatur sagt, dass Gott am Anfang, als er da sich überlegt hat, wie die Welt aussehen soll, Beratung hatte. Entweder die Weisheit, die personifiziert ist, es gibt da auch dieses wunderschöne Bild, Gott in der Wolke, der die Weisheit als junge Frau im Arm hat, oder dann eben auch tatsächlich die Torah als Bauplan. Als Anleitung, um die Welt zu bauen und dann auch die Welt zu verstehen.
Super. Und aus dieser Beratung erwächst dann bis heute für uns in jeder Situation das, wie es denn nun heute zu verstehen ist. Mir ist das deshalb so wichtig, weil häufig das Missverständnis, man müsse das nun wortwörtlich und sozusagen ohne diese Beratung einfach wortwörtlich so übertragen, glaube ich, eine sehr schwierige Position ist, die oft in den verschiedenen religiösen Traditionen dann zu Fundamentalismus führt. Und auch das, glaube ich, gilt für alle großen Religionen. Also immer wieder die Frage, wie stark lege ich es aus oder wie starr bleibe ich beim Buchstaben?
Ja, und da ist ja völlig klar, wenn ich auf einen Text schaue, als heiligen Text, und drumherum habe ich schon Kommentare stehen, dann ist völlig klar, dieser Text muss lebendig werden. Er wird übrigens auch dadurch lebendig, dass wir eben, Torah ist die Weisung, aber der andere Begriff, den wir verwenden, Mikra, kommt von dem Lesen, und zwar dem Lautlesen. Also Gott ruft die Torah laut aus und wir müssen sie laut lesen, um sie zu verstehen. Übrigens auch deshalb, weil sie natürlich im hebräischen Original keine Vokale hat. Also ohne, dass man es laut ausspricht und die Vokale hinzufügt, funktioniert es gar nicht. Und noch was, das liebe ich immer, Mikra, K, R und ein A dahinter hat natürlich ganz viel zu tun mit unserem dritten Geschwister in dieser Runde, der Koran. Das ist die gleiche Wortwurzel.
Okay, also überall die ganz große Hochschätzung des Wortes an der Stelle. Jetzt muss man einmal in unsere moderne Gesellschaft gucken. Die ist ja eigentlich nicht am Wort orientiert, sondern am Bild. Also irgendwie wie die frühen Gesellschaften auch. Bilder sind ganz stark. Bilder sind meistens der Anfang einer Debatte. Wir haben das jetzt ja auch in den Pandemiezeiten immer wieder gehabt. Bilder bestimmen im Grunde das, wie wir denken. Wie gehst du damit um? Wie geht ihr in der jüdischen Gemeinschaft damit um?
Ja, also ich finde Bilder tatsächlich schwierig, weil sie unmittelbar Emotionen hervorrufen. Und der Text, den muss ich, wie gesagt, da muss ich etwas tun, damit dieser Text zu mir spricht. Ich muss mich auf ihn einlassen. Ein Text von selber schreit auch nicht so laut, während ein Bild, ein grelles Bild, ein Reklamebild oder ähnliches, kann wirklich sehr, sehr laut schreien. Andererseits ist natürlich ganz wichtig, dass wir aus den Texten die inneren Bilder auch entstehen lassen und dass wir uns wirklich fragen, wie passt das jetzt gerade und in welcher Farbe sehe ich das jetzt gerade? Da steckt dann schon wieder die Emotion drin. Und große Kunst ist natürlich auch ein unglaublich hilfreiches Mittel, um Texte zu verstehen und Dinge auch verständlich zu machen.
Genau, insofern ist dann irgendwie auch wieder alles ein Bild, wenn man jetzt hermeneutisch wirklich da dran geht. Aber erstmal, glaube ich, ist diese Unterscheidung Bild und Sprache und das Sprache und Wort irgendwie so eine Form einer ganz behutsamen Weise der Berührung durch Gott, ist für mich auch eine wichtige Vorstellung. Das sind keine Überwältigungsversuche, sondern das sind immer wieder neue, behutsame Formen, die Welt uns aufzuschließen. Brauchen wir ja vielleicht in dieser Zeit im Moment besonders. Du hast am Anfang gesagt, dieses Jahr wünscht man sich noch mehr ein noch besseres oder noch mehr gutes neues Jahr. Das habe ich jetzt mal so auf Corona-Pandemie bezogen verstanden. Ist das so?
Ja.
Also welche Auswirkungen hat das im Moment für euch in der jüdischen Gemeinschaft?
Naja, wir hatten ja die Situation, die christlichen Kirchen jetzt gerade mit Weihnachten hatten, hatten wir eben schon zu Rosh Hashanah und Yom Kippur, zu den großen Festen, wo wir hier in Berlin das Glück hatten, dass das Wetter mitgespielt hat und wir tatsächlich die Gottesdienste draußen machen konnten. Wir haben gekürzt, ja, von den normalerweise 3,5 Stunden Rosh Hashanah auf 2, von dem ganztägigen Yom Kippur, also ganztägig, sprich wirklich von morgens 10 bis abends um 8, auf 2x2 und optional nochmal 2 Stunden. Aber das war schon eine große Veränderung und die ganze Logistik, das alles durchzudenken, alternative Orte zu finden und so weiter, hat dieses Jahr schon sehr mühsam auch gemacht.
Das darf also noch wieder schöner werden, würde ich sagen. Du hast am Anfang auch vom vierfachen Anfang gesprochen und dabei etwas schon zitiert, was ich mir auch notiert hatte. Das erste Fest, wenn ich es richtig gelesen habe, im jüdischen Kalender in diesem Jahr, 2021, ist Tu Bishvat, sagt man so?
Ja.
Ist so richtig?
Ja.
Tu Bishvat am 28. Januar, wenn ich es richtig sehe, aber eben am 15. im Monat Schwat oder Shevat. Ja. Was machst du da? Was macht ihr da?
Also normalerweise kommt man zusammen und feiert die Früchte, feiert Bäume. Es gibt so eine Tradition, dass man verschiedene Arten von Früchten isst, jeweils mit einem eigenen Segensspruch, also Früchte, die aus der Erde wachsen, haben einen anderen Segensspruch als Früchte, die am Baum wachsen und so weiter. Jetzt gerade sind wir dabei zu organisieren, das Ganze virtuell zu machen. Also, dass Leute, einzelne Leute eben so eine Art Tu Bishvat Seder zu Hause machen. Und wir das über Zoom und über den E-Mail-Verteiler der Synagoge eben bekannt machen. Es gibt noch eine kleine Überraschung für die Gemeinde. Die habe ich gerade tatsächlich in meinem Rucksack auch hierher mitgebracht, um sie weiterzutragen. Aber eigentlich will ich es nicht verraten, sonst wissen Sie ja schon, was dann kommt. Hat was mit Pflanzen zu tun.
Oh, aber ich muss einmal doch bitte machen. Vielleicht an dieser Stelle auch einmal für die Hörerinnen und Hörer gesagt. Also wir sitzen hier mit großem angemessenen Abstand auseinander. Also viel weiter kann man hier nicht auseinandersitzen. Insofern könnte ich auch nur aus großer Entfernung sehen. Das allerdings würde ich gerne, was wohl in diesem Rucksack jetzt drin ist.
Also ich kann ja noch, da wir von Bildern gesprochen haben, es wird also zusätzlich zu dem, was ich jetzt im Rucksack habe, ich sag mal so klein, rund, Teebeutelgröße, aber was anderes drin, Pflanzen, so als kleiner Hinweis. Zusätzlich wird es tatsächlich noch Bilder geben. Wir haben eine Künstlerin bei uns in der Synagoge, die wunderschöne Bilder gemalt hat, die wir dann an die Gemeinde weiterschicken zum Ausmalen und dann sie wieder einsammeln wollen, damit wir sehen, wie unterschiedlich bunt diese Bilder von Tu Bishvat dann tatsächlich geworden sind.
Toll, also wirklich ein Fest der neuen Früchte im echten und im übertragenen Sinn für ein hoffentlich besseres Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Jetzt haben wir hier, glaube ich, noch was versteckt im Raum, wenn ich das richtig verstehe. Das hat die... Also das ist jetzt nicht im Rucksack, sondern das ist an anderer Stelle. Das hat die Redaktion vorher gemacht. Das ist eine kleine Tasche, wo Fragen an uns beide drin sind, die ich auch noch nicht kenne.
Ah, okay.
Und die wir jetzt abwechselnd ziehen werden und uns gegenseitig stellen. Also noch ein bisschen Lostrommel, Losen und so Glückswürfel und Glückskreisel, das gibt es auch bei einem Fest.
Das war gerade zu Chanukka, wir trädeln und dann die hebräischen Buchstaben übrigens mit jiddischen Begriffen auslegen, um damit zu spielen.
Ah, okay. Wie heißt es? Trädeln.
Trädeln.
Also, und zwar ist das so ein Kreisel, den dreht man, ne? Und dann fällt der irgendwo hin. Und jetzt gucken wir aber mal, was in der Tüte ist und was uns da so vorbehalten ist.
Klingt spannend.
Ja. Das ist jetzt hier. Ich hole das gerade einmal. Und ich ziehe mal als erstes und dann gebe ich dir die Tüte. Und ich mache das jetzt mal hier so ein bisschen lautstark, damit das auch alle verfolgen können und falte das auseinander. Aha, also hier steht drauf, ich lese mal vor, wenn ich nicht Rabbinerin wäre, wäre ich ...
Das ist aber echt eine große Frage zum Anfang des bürgerlichen Jahres. Also vielleicht ja dann doch Mathematikerin oder Physikerin. Oder Landwirtschaft hat es mir auch immer schon angetan. Das wäre nochmal so was ganz anderes. Also vielleicht irgendwo einen Kibbutz gegründet zu haben, wäre doch so eine Alternativoption.
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Christian, wenn ich jetzt hier schon so aus dem Nähkästchen plaudere, dann frage ich doch einfach mal dich, wie wäre denn, wenn ich die Frage gezogen hätte? Was wärest du denn geworden?
Ja, also ich erinnere mich noch gut am Ende meines Studiums, da war ich mir gar nicht so ganz sicher, ob ich eigentlich in diesen Beruf tatsächlich hineinkomme. Es war damals auch eine Zeit, wo es eigentlich viel zu viele Absolventinnen und Absolventen in der Theologie gab. Also eher so eine Schwemme von Pfarrerinnen und Pfarrern, wie man damals gesagt hat. Und deswegen war ich sehr, sehr interessiert auch am Buchgeschäft und war eigentlich auch schon mal drauf und dran, Lektor in einem Verlag zu werden, weil mich das Produzieren und Herstellen von Büchern immer besonders interessiert. Das geht mir heute so, dass ich eigentlich an keiner Buchhandlung vorbeigehen kann. Ich liebe Bücher in jeder Form.
Bücher machen in allen möglichen Umständen. Ja. Das ist sicher auch was wir teilen und wo wir beide Spaß dran haben. Okay, dann greife ich jetzt hier nochmal in die Tüte hinein. Was oder das lässt mich durchhalten in dieser Zeit?
Also als erstes das tägliche Gebet. Es ist dann doch so eine Form für mich, wo ich die Dinge einmal abgeben kann, vor Gott bringen, mit ihm darüber reden, besprechen, was ist, wie geht das weiter. Das gehört für mich unbedingt dazu, immer. Aber ich habe auch an der Stelle noch mal schon vom ersten Lockdown an gemerkt, wie gut das tut, dass ich beten kann. Und darüber bin ich froh. Manchmal fehlen einem zwar auch die Worte, mir auch. Dann ist es auch einfach eine Zeit der Stille. Aber es ist für mich die größte Hilfe, dass ich mit Gott sprechen kann, weiß, dass er mich hört und wir im Austausch sind. Daneben die Menschen, die um mich rum sind. Also es ist ja eine Zeit der Distanz, völlig klar. Aber allein, wenn ich jetzt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus an vielen Stellen denke, dieses tägliche Miteinander dann doch sehen, wir halten das durch. Und es gibt ja nun mehr Hoffnung als alles andere. Aber ja, es ist ein Durchhalten. Die Frage gebe ich sofort auch an dich zurück.
Ja.
Was lässt dich durchhalten?
Also ich würde auch sagen, ganz stark die Menschen, ganz stark auch die neuen Formen, die wir gefunden haben. Also wir machen im Moment dreimal die Woche einen Gottesdienst über Zoom, nicht am Schabbat, weil das für uns mit Schabbat nicht zusammenpasst, sondern kurz vor Schabbat, kurz nach Schabbat und dann noch am Dienstag früh. Und es ist doch erstaunlich, wie viel Gemeinschaft dabei entsteht. Naja, und dann die vielen Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, von denen ich eine E-Mail bekomme, die sagen, es ist schön zu wissen, dass ihr an uns denkt. Aber es ist schon schwer. Es ist schon schwer.
Genau, wir wollen es nicht schönreden, gar nicht. Und trotzdem finde ich jetzt in unseren beiden Antworten doch deutlich, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und das ist das Tolle gerade an dieser Pandemie, dass wir begreifen, wie sehr wir auf die anderen Menschen angewiesen sind. Soll ich nochmal in diesen Beutel reingreifen? Ja, wir können das noch hier. Das ist auch immer so schön laut. Das ist ja auch gut so. Ah ja, jetzt es schließt nochmal an eben an. Damit vertreibe ich mir im Lockdown die Zeit. Punkt, Punkt, Punkt.
Ach du meine Güte, ja. Also das ist ja... wir puzzeln sehr viel.
Ah.
Wir haben also ein großes Puzzle, 1500 Teile, eigentlich immer in Arbeit. Wir sind vor allem meine Tochter und ich, aber der Rest der Familie macht dann auch mit. Wobei ich sagen muss, den einen Monet mit den Wasserrosen und mit der Brücke, den haben wir dann aufgegeben. Das war einfach zu viel unklares Grün. Gerade puzzeln wir ein wunderbares, magisches Bücherregal.
Oh. Also, das klingt ja super.
Dann frage ich jetzt auch mal.
Da weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen darf.
Wenn du Zeit hast, womit verbringst du sie?
Was ich dazu sagen darf. Also, ich will nicht nur hier so bürgerlich schick an der Stelle erscheinen. Mit meinem jüngsten Sohn habe ich in diesen Monaten tatsächlich, ich sag mal so beim Golf würde man sagen, mein Handicap beim Mario Kart fahren deutlich verbessert. Also wir fahren auf dem Fernsehbildschirm Mario Kart Ich bin dann immer der gelbe Yoshi, das ist meine Figur dabei. Und inzwischen kann ich diese Bahnen alle ziemlich gut. Und zwar, das fängt ja bei 50 CCM an und dann 100 CCM, wird immer schneller. Und inzwischen kann ich auch bei 150 CCM voll standhalten. Bei Mario Kart allerdings gewinne ich gegen Benjamin nie. Er gewinnt immer. Das ist auch in Ordnung.
Sehr schön.
So, wir greifen nochmal in die Tüte rein und ja, das ist doch jetzt, geht's nochmal in die andere Richtung. Das gefällt mir nicht an meiner Religion.
Wow. Das finde ich jetzt wirklich schwierig. So schnell fällt mir gar nichts ein.
Das ist erstmal ein Zeichen, wie sehr wir unsere Religion, unseren Glauben, die Tradition doch auch lieben, oder?
Ja, ja.
Also ich denke jetzt auch drüber nach und was dann als erstes natürlich schnell kommt, ist, dass es natürlich Strömungen innerhalb der Glaubensgemeinschaft immer auch gibt. Ich habe das vorhin ja schon mal angedeutet, der Fundamentalismus gehört zu allen großen Religionsgemeinschaften, gehört auch zum Christentum dazu und erschrickt mich manchmal selber, wie man den christlichen Glauben auch verdrehen kann und daraus bisweilen Absolutheiten oder auch Hetzerisches oder Kriegerisches entwickeln kann. Die Geschichte, auch die christliche Tradition ist auch voll von diesen Facetten. Aber es ist erstmal nicht sozusagen das, was im Kern meines Glaubens mich irgendwie fragen lässt. Im Kern des Glaubens gibt es schon auch einige Traditionen. Ich denke mal so die christliche Tradition der Erbsünde, die oft doch schreckliche Auswirkungen gehabt hat, dass Menschen von Anfang an sozusagen verdorben sein sollen in der Theorie. Also da gibt es schon Elemente, die gefallen mir nicht an meiner Religion, aber muss ich doch wieder gleich hinterher schieben, was mir da gefällt. Das Tolle an mindestens der modernen Form christlichen Glaubenslebens ist, dass es so diskursiv ist und dass wir gerade darüber immer wieder in die Reflexion gehen, in den theologischen Austausch, dass das alles in Bewegung bleibt. Und da würde ich jetzt wieder sagen, näher als du denkst, das ist etwas, was uns mit der jüdischen Tradition stark verbindet. Oder ich kann auch sagen, was wir Christinnen und Christen aus der jüdischen Tradition übernommen und von da gelernt haben, einen Glauben zu praktizieren, der immer im Austausch ist. Du hast das vorhin auch gesagt, immer sozusagen weiter kommentiert.
Also vielleicht ist das schließt sich eigentlich da auch ganz gut an, wirklich dieser Punkt, wenn Religion missbraucht wird, wenn daraus, dass ich glücklich sein kann, dass ich meine Wahrheit gefunden habe und meine Sprache, in der ich meine Beziehung zu Gott und unsere als Gemeinschaft zu Gott ausdrücke, wenn daraus Hochnäsigkeit wird, wenn daraus ein Absolutismus, meins ist das Einzige, was gilt, du hast Unrecht. Und das gibt's ja sowohl innerhalb der eigenen Religion jeweils, als auch zwischen den Religionen. Manchmal hat man sogar das Gefühl, dass wir uns zwischen den Religionen irgendwie, das haben wir schon besser gelernt fast, ja, zu sagen, okay, du bist anders und das ist okay. Aber wenn jemand in der gleichen Tradition steht und dann andere verunglimpft, anderen das Recht zum eigenen Verstehen abspricht und so, das ärgert mich wirklich.
Ich würde das aber unterstreichen. Dialog ist sozusagen etwas, was nach außen gut wirkt, also jetzt einfach hilft, aber auch nach innen. Also ich habe gerade auch durch mein Studienjahr in Israel, ich habe ja ein Jahr lang dort studiert, ganz viel auch über meinen eigenen Glauben neu gelernt und den im Grunde neu aufgeschlossen dabei. Also der Dialog ist sozusagen in jeder Hinsicht hilfreich und gut.
Ja.
Du bist wieder dran mit Ziehen. Ich glaube, eine Frage ist noch drin.
Okay. Ne, es sind noch zwei Fragen drin.
Ah, ja, also, dann wurde mitgezählt.
Das mag ich an deiner Religion.
Ach, also da überziehen wir jetzt, glaube ich, die Sendezeit. Eine Sache soll ich sagen, okay. Also, diese Hochschätzung des Wortes als Verbindung zu Gott und dieses Ungeheuer, du hast das vorhin auch beschrieben, genauer das Wort selbst auch in allem Tun so hochschätzender und das Miteinander feiern dessen in der Synagoge. Ich gebe zu, ich besuche sehr gerne die Feier in der Synagoge, das gemeinsame Gebet. Ich liebe das und ich liebe auch die Form, wie das dann auf Hebräisch zelebriert wird. Das ist, da kann ich drin versinken.
Also, da will ich doch gleich dazu sagen, dass wir uns sehr auf dich freuen, wenn dann Corona vorbei ist und wir dich wirklich bei uns in der Synagoge begrüßen können oder auch mal wieder bei uns zu Hause, weil vieles von Judentum findet ja auch zu Hause statt. Also ich muss gestehen, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, aber das liegt an der Jahreszeit, ist die Weihnachtsbäckerei. Mhm. Aber das ist vielleicht nicht qualifiziert genug für unser doch sehr schön, anspruchsvolles Gespräch. Aber es ist einfach doch sehr lecker, was es da so alles gibt. Nein, aber wirklich ernsthaft, die Kirchenmusik. Die großen, großen Werke der Kirchenmusik, das ist einfach, da schließen sich nochmal Räume auf. Auch ein Elias Mendelssohn Bartholdy, den würde ich ja fast schon wieder jüdisch intern beanspruchen. Aber auch was Weihnachtsoratorium und Ähnliches sind einfach wunderbare Formen, die das Judentum so nicht hat. Also Musik ist wichtig, ja, es gibt ja, viel, ja. Der ganze Gottesdienst ist ja gesungen, ja. Aber es ist eben doch mehr zum Mitsingen und nicht diese hohe Kunstform.
Aber da frage ich nochmal nach, wir haben gestern ja hier das Jahr der Orgel oder das Jahr 2021 mit dem Instrument des Jahres, die Orgel, eröffnet. Und dabei habe ich auch immer wieder, aber viele andere auch versucht einzustreuen, auch die Orgel ist an der Stelle etwas Verbindendes, denn sie ist kein eigentlicher Kirchenbesitz.
Jein, also ja, einerseits, aber im 19. Jahrhundert gab es im Judentum einen heißen Streit um die Orgel. Mhm. Das war fast schon die Gretchenfrage. Mhm. Hat deine Synagoge eine Orgel, ja oder nein? Okay. Oder gehst du in eine Synagoge mit Orgel? Würdest du überhaupt eine Synagoge mit Orgel betreten?
Aha.
Weil das Gefühl tatsächlich war, das klingt zu christlich.
Okay.
Und es war auch ein Stück weit der Anspruch der jüdischen Kantoren, Ordnung in das Durcheinander und manchmal vielleicht nicht ganz so ästhetisch anspruchsvolle Singen zu bringen. Heute hat sich das erweitert, da treffen sich dann auch wieder die Traditionen, dass es eben Synagogen gibt, die mit Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und so weiter Musik machen. Und es dann wieder andere gibt, die sagen, nein, das passt nicht, weil es auch am Schabbat einen gewissen Vorbehalt gegen Instrumentalmusik gibt. Also wir haben bei uns damit herum experimentiert, wir haben noch keine endgültige Form, sozusagen vor Schabbatbeginn mit Musik.
Ja.
Und dann gehen das Cello und die Oboe und was wir da so alles hatten, gehen dann sozusagen zur Seite und die Gemeinde singt alleine weiter.
Okay. Ja, also jetzt habe ich ja nochmal eine ganze Menge gelernt über den Gebrauch der Orgel und dass man sich daran auch so zerstreiten kann. Ich will sagen, das kann man in der christlichen Tradition auch immer mal wieder. Ich kenne gerade ja die eher freikirchlichen Tendenzen, die auf moderne Musik in anderer Weise setzen und die Orgel auch eher zur Seite geschoben haben. Aber dass du das jetzt sozusagen für die jüdische Seite auch so bestätigst und dass das immer auch ein bisschen natürlich eine Auseinandersetzung um die angemessenen kulturellen Formen für den Glaubensausdruck ist, ist ja völlig klar. Also, ja, der Orgel werden wir auch irgendwie zusammen begehen und ich werde in Zukunft besser aufpassen, ob ich in einer Synagoge mit oder ohne Orgel gerade gelandet bin. Ich glaube, eine Frage haben wir noch da drin.
War da noch drin? Ich greife da einfach nochmal rein, ja? Gott fühle ich mich nahe, wenn?
Na, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, wenn ich bete, wenn wir in Gemeinschaft Gottesdienst feiern, aber auch in Gesprächen, wenn etwas passiert, wenn der andere etwas sagt oder die andere, gerade oft auch in seelsorglichen Gesprächen, man nicht in dem Moment, aber hinterher doch merkt, es hat sich etwas verändert. In diesem Augenblick, in dem etwas zwischen uns ausgesprochen wurde, oft auch an Not, an seelischer Not oder an Erfahrung, an Rückblick aufs Leben. Und wir haben miteinander für einen Moment gemerkt, da ist Gott passiert, da hat er das Leben passiert und da ist etwas in diesem Leben mit Gott passiert. Und dann ist das schon nochmal so ein besonderer religiöser Moment.
Ja, also bei aller Liebe zu Gottesdienst und diesen wunderbaren Momenten, gerade auch wenn ich, also wenn man selber vorbetet und sozusagen den Gesang der Gemeinde, das ist so ein bisschen ein Gefühl von, man sammelt es ein und hebt es nach oben zu Gott. Das sind schon ganz wunderbare Momente. Mhm. Aber auch einfach am Strand, im Wald, solche Momente, wo man dann mal wirklich tief durchatmet und einatmet, sich treiben lässt auf dem Wasser. Das sind für mich ganz wichtige Momente. Das Erste, was mir eingefallen war, ist übrigens, also wir hatten ja schon zu Pessach, also parallel zu Ostern, waren wir ja auch schon im Lockdown. Und anstatt der 25 Gäste um den Tisch, waren wir tatsächlich nur zu fünft, also nur die kleine Familie. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die Gäste um den Tisch mir auch gefehlt haben. Mhm. Aber dass mir noch viel mehr gefehlt hat, das gemeinsame Kochen vorher. Mhm. Also Pessach ist ein ganz elaboriertes Mahl mit allen möglichen detaillierten traditionellen Speisen. Ja. Und normalerweise haben wir am Tag vor Pessach, sind wir zu 10 oder 12 bei uns in der Küche mit Freunden. Ja. Die eine bringt immer den Karpfen mit und macht dann den gefüllten Fisch. Ja. Ja. Die andere ist für die Matziklöse zuständig. Und die Kinder müssen dann den Meerrettich reiben und die Äpfel und so. Und da dachte ich, da habe ich wirklich was vermisst. Also die Nähe zu Gott, jetzt in dem Fall die Nähe zum Fest, wirklich in diesen Heiligungen des Alltags. Ja? Kochen, machen, aufräumen, bereit sein.
Heiligung des Alltags, das will ich doch nochmal wiederholen, weil es sich dann auch mit dem verbindet, was auch mein Gefühl jetzt bei der Antwort war. Es fängt immer wieder mit Gemeinschaft an. Das war jetzt doch auch in dem, was ich als Antwort gehört habe, unter dem Stichwort Anfänge heute. Es fängt mit Gemeinschaft an. Oder, um jetzt, lasse ich nochmal eine jüdische Tradition sprechen, im Du fängt es dann eben immer neu an. Im Ich, das zum Du, Du sagt, und das vom Du angesprochen wird. Und mit diesem Ich und Du schließe ich und sage, liebe Gesa, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für dieses Miteinander, für diese Gemeinschaft jetzt auch ein gutes Stück im Podcast und für die Gemeinschaft, die wir überhaupt miteinander in dieser Stadt und in diesem Land miteinander teilen. In diesem Jahr in besonderer Weise möge es ein gutes werden, das wünsche ich dir und euch.
Lieber Christian, es war mir ein großes Vergnügen, hier zu sein und auf mehr davon.
Hashtag beziehungsweise
ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.